David M. Barnett. Miss Gladys und ihr Astronaut. Aus dem Englischen von Wiebke Kuhn. Gelesen von Simon Jäger. Hörbuch Hamburg Verlag 2018. Erster Teil. 11. Februar 1978. Vor langer Zeit, in einem Kino weit, weit weg von dem Ort, an dem er sich heute befindet, gehen ein Junge und sein Vater in die Dunkelheit. Der Junge drückt sich eine Packung Trez und eine kleine Tüte Popcorn an die Brust, während sein Vater ihn mit fester Hand auf der Schulter durch den Gang dirigiert. Unter ihren Füßen klebt der Teppichboden. Der Film hat noch nicht angefangen, doch die vom blassen Schein erhellten Gesichter der Zuschauer sind schon auf die Leinwand mit der Werbung gerichtet. In dünnen Fäden schlängelt sich der Zigarettenrauch nach oben und verschlingt und verknotet sich in der schwarzen Leere zwischen Leinwand und Publikum. Aus den vollbesetzten Reihen steigt gedämpftes Murmeln. Thomas Major war nie glücklicher. Das war die Überraschung zu seinem 8. Geburtstag, im Glendale-Kino diesen Film anzuschauen, den er so unbedingt sehen wollte. Als wäre er jetzt schon, als wäre er immer schon ein Teil seines Lebens, eingeschrieben in seine DNA. In seinem Zimmer stehen, sorgfältig auf dem Schreibtisch arrangiert, die übrigen Geschenke zu seinem Geburtstag, der schon vor einem Monat war. Ein Star-Wars-Set, zu dem Actionfiguren von Außerirdischen gehören, Snaggletooth und Hammerhead, die man auf kleine Plättchen stellen kann, die sich bewegen und drehen lassen, als würden die Figuren wirklich kämpfen, und eine Aufnahme des Soundtracks vom London Philharmonic Orchestra, die ordentlich neben dem alten Dansett-Plattenspieler seiner Mutter stand, auf dem Stapel alter 45er EPs, die sie ihm zum Abspielen gegeben hat. Und jetzt sind Thomas und sein Vater im Kino, um sich den Film anzuschauen. Den echten Film. Am Premierenwochenende. Sie stehen einmal um den Block an, um ins älteste Kino von Caversham zu kommen, einem der ältesten in Reading. Und während sie warten, fragt Thomas seinen Vater, ob er gerne mal ins All fliegen würde.
»Ich wette, wenn du so alt bist wie ich, haben sie auf dem Mond schon Städte gebaut«, sagt Dad. »Aber für mich wäre das nichts. Keine Atmosphäre.« Er wiehert vor Lachen und haut Thomas auf die Schulter. »Du könntest hinfliegen und dort wohnen, wie in diesem Lied, Major Tom.« Deine Mami war etwa im 3. Monat, als der Song rauskam. Ich glaube, deswegen wollte sie dich auch Thomas nennen. Jetzt ist sie gerade wieder so weit. Dad macht eine Pause. Dann schaut er Thomas an. Verdammt, ist dieses Figaro immer noch auf Platz 1? Das möchte ich ja nicht unbedingt aus der Hintertür schreien müssen, wenn das Abendessen fertig ist. Space Oddity, korrigiert Thomas geistesabwesend. Es heißt nicht Major Tom, sondern Space Oddity. Während sie noch in der Schlange stehen, fährt ein beiges Auto am Kino vorbei. Frank Major stößt einen Pfiff aus. »Schau dir das an! Ein Volkswagen Derby! Erst letztes Jahr rausgekommen. So einer würde mir ja auch gefallen.« Er stupst Thomas an. »Wir würden ganz schön cool aussehen, wenn wir in so einer Karre rumfahren würden, was?«
Thomas zuckt mit den Schultern. Autos interessieren ihn nicht so. Sein Dad fährt fort.
»Vielleicht kaufen wir dieses Jahr einen.« Obwohl, diesen Sommer würde ich uns gerne einen Wintergarten bauen. Sowas steigert den Wert des Hauses. Vielleicht könnten wir den Dachboden auch umbauen. Eine Straße weiter gab es ein Haus mit Wintergarten und ausgebautem Dachgeschoss, das ist letztes Jahr für knapp 23 Riesen weggegangen. Kannst du dir sowas vorstellen?
Ein Vollmond steht knapp über dem Horizont der schwarzen Silhouette der Dächer.
»Wie eine 10-Pence-Münze«, sagt Dad.
Thomas kneift ein Auge zu und legt Daumen und Zeigefinger um die Scheibe des Mondes.
»Ich hab ihn, Dad! Ich hab den Mond!«
»Dann steck ihn in die Tasche, mein Sohn«, sagt er. »Man weiß nie, wann man ihn mal brauchen kann. Komm, jetzt können wir endlich rein.«
Thomas steckt den unsichtbaren, gewichtslosen 10-Pence-Münzen-Mond in die Brusttasche seines braunen Hemdes mit dem großen Kragen. Thomas liegt der Burger vom Mittagessen durchaus noch angenehm im Bauch, aber er hat schon noch Platz für Süßigkeiten und Knabberzeug. Sein Dad schüttelt den Kopf und macht einen Kommentar zum unglaublichen Fassungsvermögen seines Magens, bevor er am Kiosk das Geld über den Tresen schiebt. Jetzt dirigiert Dad ihn zum einzigen freien Sitz am Ende einer Reihe, neben einem Mann und einer Frau mit drei kleinen Mädchen. Thomas spürt, wie sich etwas in ihm verknotet, etwas, das er nicht benennen kann. Er schaut seinen Vater fragend an.
»Aber da ist nur ein Sitz.«
»Warte kurz«, sagt Dad und geht zu der Dame, die im Saal das Eis verkauft. Sie hat Haare wie aus Granit gemeißelt und ein dazu passendes Gesicht, das sie jetzt Thomas zuwendet. Ihre Stecknadelaugen fixieren ihn durch die Dunkelheit. Dad gibt ihr eine Pfundnote und sie gibt ihm 2 Schokoladeneis. Sie schaut noch einmal Thomas an, dann Dad, der eine Grimasse zieht und ihr eine weitere Pfundnote gibt. Dann geht er zurück zu Thomas, die Dame folgt ihm. Thomas balanciert das Popcorn auf den Knien, die Trets hat er in der Tasche. Dad drückt ihm das Eis in die Hand. »Thomas, mein Sohn«, sagt er, »dein Dad hat was zu erledigen.« Thomas schaut ihn an und muss blinzeln. »Was zu erledigen? Und was ist mit dem Film?« »Das geht schon klar. Es ist nämlich sehr wichtig. Es ist...« Er schaut auf den Bildschirm, als könnte er sich von dort eine gute Idee holen. »Eine Überraschung für deine Mom.« Er klopft sich mit dem Finger an die Nase. »Das gehört zu den Regeln für einen Männertag, okay? Bleibt unter uns.« Thomas klopft sich ebenfalls an die Nase, aber ohne große Überzeugung. Er spürt, wie sich in seinem Bauch ein gähnender Abgrund auftut. Dad sagt, »Das ist Deirdre. Sie wird ein Auge auf dich haben, bis ich zurück bin.« Die Frau schaut auf Thomas herunter. Ihr Mund ist eine dünne, blutleere Linie, als hätte der Bildhauer sich keine besonders große Mühe gegeben, ihr ein menschliches Aussehen zu verpassen. »Wie lange bleibst du denn weg?«, fragt Thomas. Er fühlt das Gewicht dieser ganzen Schwärze im Kino auf seinen Schultern. Er fühlt sich sehr allein. »Ach, ehe du dich versiehst, bin ich zurück«, sagt Dad und zwinkert ihm zu. Dann fängt die Musik an und Thomas dreht sich zur Leinwand, die sich mit Sternen und Wörtern füllt, die langsam über sie hinwegrollen. Es herrscht Bürgerkrieg. Die Rebellen, deren Raumschiffe von einem geheimen Stützpunkt aus angreifen, haben ihren ersten Sieg über das böse galaktische Imperium errungen. Thomas schaut noch einmal zurück, in der Hoffnung, seinen Vater zu sehen, doch der ist bereits verschwunden. Ein Schuppen in 22.000 Meilen Höhe. 5 waagerecht. Eine Zahl mit Saatkörnern, aber etwas verballhornten, gekrönt mit einer gängigen Nachsilbe. Thomas Major schließt die Augen, um nachzudenken. Er kommt zu dem Schluss, dass Stille das Beste überhaupt ist. Keine hupenden Autos, keine schreienden Stimmen, keine heulenden Motoren, keine klingelnden Telefone, kein Piep, Piep, Piep von zurücksetzenden Müllwagen. Nichts. Kein Türklingeln, kein wummernder Bass von der grässlichen Musik irgendeines Nachbarn, keine knallenden Türen, keine plärrenden Fernseher, nur Ruhe. Kein belangloses Radiomoderatorenschnattern, kein pausenloses Pling von eingehenden SMS, kein Presslufthammer auf dem Asphalt, keine Straßenmusiker, die Klassiker massakrieren. Nichts von den Dingen, die in seinem Kopf unter der Kategorie auratische Bedrohung abgelegt sind. Thomas Major hatte sich schon immer einen Schuppen gewünscht. Gemütlich abgesondert, weit weg von den anderen mit ihrem verhassten Lärm, sitzt er dort und tippt mit der Spitze seines Stifts auf die erste Seite des Big Guardian Book of Really Hard Cryptic Crosswords und denkt weiter nach. Das Tippen des Stifts ist ein schönes Geräusch, eine Begleitung zu grundehrlicher geistiger Anstrengung. Und es ist sein Geräusch, sein Lärm. Genauso wie das Schlürfen, wenn er einen Schluck Tee nimmt. Heiß und viel zu süß. Niemand hier, der ihn an seine Manieren erinnern könnte. Wenn er Lust hat, dann schlürft er eben fertig aus. Er spült den Tee im Mund herum, bis er so weit abgekühlt ist, dass er laut damit gurgeln kann. »Nimm dies«, sagt er ins Nichts, nachdem er runtergeschluckt hat. Sein Leben lang hat er sich seinen eigenen Schuppen gewünscht. Er beneidete die Männer, die sich in ihren Garten zurückziehen und alles und jeden aussperren konnten. Und jetzt, hier, an seinem 47. Geburtstag, ist er endlich allein. Darf Tee schlürfen und kann so viel Zeit mit seinen Kreuzworträtseln verbringen, wie es ihm passt. Er hat sich dieses Buch mit seinen 365 teuflisch schwierigen Rätseln aufgespart. Wieder tippt er mit dem Stift auf die Seite. Zahlen gibt es viele. Genauso wie gängige Nachsilben. Samenkörner, aber leicht verballhornte. Da Thomas Major hier drinnen haargenau das machen kann, worauf er Lust hat, beschließt er, dass er vielleicht ein bisschen Musik haben möchte, die ihm beim Nachdenken hilft. Aber man beachte, richtige Musik, nicht dieses Wumm, 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 das aus den teuren Autos kommt, die von jungen Männern gefahren werden, denen die Arroganz aus jeder Pore dünstet. Er hätte am liebsten seine ganze Vinylsammlung hier. Aber es gab leider ein Platzproblem, also hat er sie komplett digitalisiert. Jeden Song von jedem Album, jede Single und jede B-Seite, jede Rarität, jede Flexi-Disc, die als Add-on auf einer Musikzeitschrift oder Zeitung klebte, alles. Da heute sein Geburtstag ist, findet er, er sollte etwas Anregendes, Fröhliches hören. The Cure vielleicht. Er fährt den PC hoch. Beim geschäftigen Klicken und Summen, das er von sich gibt, verzieht er das Gesicht und sucht sich die Disintegration aus. Großartige Rückkehr zur düsteren Form 1989. Die Songs werden vom Computer in beliebiger Reihenfolge abgespielt, was Thomas gar nicht leiden kann. Man sollte ein Album in der Reihenfolge anhören, die sich die Band gedacht hat. Aber er hat noch nicht rausgefunden, wie er den Zufallsmodus abstellen kann. Der erste Song ist Homesick. Thomas grunzt leise, lässt langsam den Atem durch die Nase ausströmen und grinst schief. Fast, aber nicht ganz. Lateinische Sonne. Das muss natürlich Sol sein. Eines gekaut? Soll das eine Zahl sein? Thomas lutscht nachdenklich am Stift, bis der nächste Song beginnt. Vielleicht hilft ein Blick aus dem Fenster. Aber da verschlägt es ihm nur den Atem und er fragt sich, ob er diese Aussicht jemals überhaben wird, sie jemals gewöhnlich oder arm an Wundern finden wird. Er hofft aufrichtig, dass dieser Fall niemals eintritt. Denn hier ist er, ganz allein mit seinem Tee, seinen Kreuzworträtseln und seiner Musik, und dort draußen sind alle anderen. Die Erde füllt die 10 Zentimeter dicke Scheibe aus, blau und grün, mit einem Kranz aus Wolken und ziemlich, ziemlich schön. So groß, dass er fast die Hand ausstrecken und sie berühren könnte. Er ist im hohen Erdorbit, 22.000 Meilen über der Oberfläche des Planeten, und in kürzester Zeit wird er sich in die Leere hinaus katapultieren, mit 26,5 Kilometern pro Sekunde von ihr wegrasen. Bald wird sie zu einem Nichts schrumpfen, einem Fleck in der Samtdecke des Alls. Er schließt die Augen und lauscht der Musik. Und er sagt sich, dass er selbstverständlich das Richtige getan hat. Das hier ist genau das, was er sich gewünscht hat. Thomas' Welt ist eine sechseckige Röhre, 10 Meter lang und dominiert von seinem Arbeitsplatz am einen Ende und am anderen Ende von einer großen Klappe, die in eine Druckschleuse führt und dann in die große, unendliche Leere. Ans Ende der Kapsel geht Thomas nicht so oft. Dazwischen Paneele voller Elektronik. Thomas weiß nur bei etwas weniger als der Hälfte von ihnen, wozu sie gut sind. Eine Reihe von Türen, die zu Lagerabteilen mit allen möglichen Sachen und Vorräten führen, die meisten getrocknet, um ihn auf seiner Reise am Leben zu halten, und ein Laufband, an das er sich schnallt, um zu rennen und seine Muskeln davon abzuhalten, total zu verkümmern. Es ist im Grunde genommen sein Zuhause. Er hat sogar seine häusliche Routine, aber statt zur Arbeit und zurück zu pendeln, um sich vor den Fernseher zu setzen oder Musik zu hören, während sein Abendessen auf dem Herd steht, beginnt Thomas jeden Tag in seinem Schlafsack an der Wand. Er hat versucht, frei schwebend in der Schwerelosigkeit zu schlafen, aber am Ende wurde er immer von den Lüftungsschächten angesaugt. Dann macht er sich Frühstück, irgendein geschmackloses, getrocknetes Zeug oder einen nahrhaften Früchteriegel, und dann wäscht er sich und geht auf die Toilette, was immer sehr lustig ist. Den Morgen verbringt er damit, sämtliche Systeme zu checken. Dann kommt Sport. Dann soll er eigentlich die Anweisungen für die ganzen Aufgaben durchlesen, die er zu erledigen hat, wenn er erst auf dem Mars ist. Die wichtigste davon? Am Leben bleiben. Das scheint eine Menge Kartoffelanbau zu erfordern. Die Musik verstummt und wird von einem scheppernden, eindringlich metallischen Laut ersetzt. Er wendet sich vom Fenster ab, von der Welt, und stößt sich von der Wand ab, schwimmt in der absoluten Schwerelosigkeit zum an der Wand befestigten Monitor. Sein Kreuzworträtselbuch und der Stift schweben darüber. Der Bildschirm zeigt die Worte »Eingehende Nachricht«. Na super. flüstert er, während sich der Bildschirm in ein Pixelchaos verwandelt, das sich zögerlich zu dem Bild einer Gruppe von Leuten im Anzug zusammensetzt, die vor endlosen Reihen von Technikern an Computerterminals stehen.
»This is Ground Control to Major Tom«, sagt der Mann in der Mitte der Gruppe, groß und dünn mit zurückgegeltem dunklem Haar. »Major Tom, bitte kommen!«
Thomas hält sich vor dem Monitor fest und in der unteren Ecke des Bildschirms erscheint ein briefmarkengroßes Bild von ihm selbst. Er schaut es an und überlegt, ob er sich hätte rasieren sollen. Hier oben kann er nur einen Elektrorasierer benutzen und den hasst er. Auf einmal wird ihm klar, dass er wahrscheinlich sein Lebtag keine Nassrasur mehr haben wird. Sein braunes Haar mit den grauen Strähnen sieht lustig aus, wie es ihm vom Kopf absteht, wie Büschel von Seetang, die sich im Wasser hin und her bewegen.
»Hallo, Ground Control, hier Schrottlenk 1. Ich kann Sie laut und deutlich hören.«
Die Techniker jubeln, wenn auch verhalten, höflich britisch. Der Mann im Anzug, Direktor Borman, starrt ihn durch die Kamera an.
»Wollen Sie Ares 1 weiterhin bei diesem albernen Namen nennen, Thomas? Wollen Sie die nächsten 7 Monate jeden Tag This is Ground Control to Major Tom sagen?«